Ja, ich hatte vor ein paar Jahren eine Frau bei mir im Gespräch und die hatte Angstzustände. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Angstzustände ist etwas unglaublich Schwieriges zu verstehen. So richtige Panikattacken. Und sie hat mir das dann versucht zu erklären. Also sie hat es sehr gut erklärt. Ich habe es einfach nicht so richtig verstanden. Aber was ich verstanden habe, das möchte ich euch heute weitergeben. Sie haben mir gesagt, weißt du, dann sitze ich in einem Raum und alles ist gut. Und plötzlich ist da ein Löwe. Und alles in mir zieht sich zusammen, ich bebe innerlich, es zittert, es krampft. Ich möchte weg, aber ich kann nicht. Und ich bin die einzige Person, die den Löwen sieht. Und nicht, dass sie sich das vorstellen würde, sondern der Gedanke ist effektiv, oder das Problem ist effektiv das, es fühlt sich an, wie wenn ein Löwe einem ins Gesicht schnaubt. Und alles ist auf Flucht gebürstet und man kommt nicht weg. Angst. Angstzustände. Auch etwas, was wir manchmal dann so als Phobie auch bezeichnen. Diese Situation, wenn man es dann krankhaft oder wenn man es diagnostizieren muss irgendwie. Und ich möchte mit euch bei dieser letzten Predigt zum Thema Emotionen über das Thema Angst und Furcht nachdenken. Und mir ist aufgefallen, dass es in unserer deutschen Sprache, also beziehungsweise in der deutschen Sprache, in meiner Sprache gibt es nur ein Wort, aber in der deutschen Sprache gibt es zwei Worte dafür, nämlich Furcht einerseits und Angst andererseits. Und ich versuche das mal so zu definieren, wie ich das mehr oder weniger auch verstanden habe. Es gibt die Furcht und die Furcht ist etwas, das ist real da. Also man steht etwas gegenüber, wo einem wirklich bedroht wird, wo man etwas spürt und merkt, jetzt muss ich was unternehmen, sonst wird es gefährlich. Ich sage mal ein kleines läppisches Beispiel aus meinem Leben. Ich fürchte mich vor dem Zahnarzt. Der Zahnarzt ist Realität. Die Schmerzen, die ich als Kind erlebt habe beim Zahnarzt, die waren Realität und die sind irgendwo in meinem Rückenmark abgespeichert. Denn sobald ich auf diesem Stuhl sitze, habe ich einen nassen Rücken. Auch wenn es kalt ist und ich kann nichts dagegen tun. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, mein letzter Zahnarzt in Altstetten, in St. Gallen, der war ein so super Zahnarzt, der hat mir ein ganzes Implantat gemacht und alles geflickt und ich hatte nie wirklich Schmerzen und trotzdem ist dieses beklemmende Gefühl in mir. Ich fürchte mich real vor etwas, das mir Schmerzen bereitet. Ich fürchte mich auch vor Gott. Man nennt das Gottesfurcht und ist heute leider nicht mehr so verbreitet, wie ich meine. Weil alles so lieblich ist. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an das Bild, letzten Sonntag, ich glaube, oder dieser liebe Jesus, dass Jesus Kinderlein in dem Krippelein, dass niemandem was zu Leide tut, aber letztendlich auch niemandem helfen kann, weil es einfach schlicht machtlos ist. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist der Gott, der dem Mose und den Israeliten am Berg erschienen ist und diese Israeliten haben sich fast in die Hosen gemacht, als sie diese Erscheinung Gottes sahen. Mein Gott ist der Gott, der Jesaja begegnet ist, dem Jesaja in der Berufung, als er im Tempel war und der ganze Tempel erfüllte war mit Rauch und er sagte, ich muss sterben, ich kann nicht mehr. Ich bin ein sündiger Mensch. Mein Gott ist ein größerer Gott. Er ist auch der Vater, der mich in den Arm nimmt, mich tröstet und mich liebt. Darüber werde ich auch noch was sagen. Aber er ist auch der Gott, von dem es heißt, es ist furchtbar, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Furcht als etwas, das man kennt und weiß, da geht eine reale Gefahr auch aus davon. Im Gegenzug dagegen oder auf der anderen Seite haben wir die Angst. Die Angst ist das, was im Dunkeln schleicht. Die Angst ist das, was wir nicht greifen können, wo wir nicht wissen, woher kommt es. Es ist dunkel, schlägt es von hier zu, ist die Gefahr da vorne, höre ich hier hinter mir etwas, körpelt mir jetzt gerade eine große Spinne den Rücken hinauf. Es fühlt sich so an. Ist es auch so? Die Angst ist etwas, was wir nicht greifen können. Wo wir auch oftmals eine andere körperliche Reaktion haben, denn Angst lähmt. Furcht ist das, was uns antreibt zu fliehen in der Gefahr. Angst ist oftmals das, was uns lähmt und uns wie bindet. Ein beengendes Gefühl, eine furchtbare Kleinheit des Lebens plötzlich. Es wird alles so unfassbar klein und eng in meinem Leben. Und ich möchte ausbrechen und kann nicht. In unserer Schweizer Sprache, in der Mundart, haben wir meines Wissens nur die Angst. Wir haben nicht so viele Wörter. Man muss dann auch nicht so viele Wörter lernen, das ist ein bisschen einfacher. Ich habe mich gefragt, was hatte wohl Jesus? Hatte er Furcht oder hatte er Angst? Wenn ihr jetzt diese Definitionen hört, was denkt ihr? Was hatte Jesus in dieser Situation im Garten Gethsemane, als er vor seinem letzten Weg stand? Was war es wohl? War es mehr Furcht oder war es mehr Angst? Oder vielleicht sogar beides? Hat jemand einen Gedanken dazu? Angst. Er hatte Angst. Warum?
Ja.
Ja. Das ist ja übrigens ganz spannend, ist ja auch ein Sprichwort, oder? Ich habe Blut geschwitzt bei der Prüfung. Sagt man heute noch? Er hatte Angst vor der Trennung von Gott. Ich glaube, er hatte beides. Ich denke, er hatte reale Furcht vor dem Realen, was da auf ihn zukommt. Er wusste, ich werde furchtbar schmerzhafte Dinge erleben. Es wird etwas über mich hereinbrechen an Qual und Leid, das kaum auszuhalten ist. Und er hat das vermutlich gefürchtet. Und dann hatte er auch diese Angst. Denn wenn man das Leben von Jesus Christus anschaut, dann ist es geprägt und so richtig fest, diese Gewissheit, der Vater steht zu mir immer und überall. Immer wenn er aufschaute, wusste er, mein liebender Vater schaut auf mich herab. Immer wenn er sich umdrehte, wusste er, mein Gott behütet und beschützt mich. Er hält seine Hand über mir. Er wird dafür schauen, dass ich keinen Fuß mehr anstoße. Er ist mein Hort, mein Fels. Und er wusste andererseits, in diesem Moment am Kreuz wird diese Situation eintreffen, die er vermutlich wirklich am meisten, die ihn geängstet hat. Ich werde Gottlosigkeit erleben. Ich werde erleben, was es heißt, wenn Gott sein Angesicht abwendet. Ich werde erleben, was es bedeutet, wenn ich rufe und nicht gehört werde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist dieser Moment. Das macht ihm Angst, weil er es nicht kennt. Warum schildere ich das einfach so? Ich möchte euch in dieser Predigt, ich habe es das eine oder andere Mal gesagt, hineinnehmen in diese Emotionen, die Jesus hatte, um euch deutlich zu machen, all diese Emotionen sind in unserem Leben angelegt und sind nicht Falsches und nicht Schlechtes, sondern sie helfen uns an Teilstellen und sie hindern uns auch an anderen Stellen. Denn dieses Gefühl, auch als Jesus dort im Garten Gethsemane war, dieses Gefühl, allein zu sein und alleingelassen zu werden und dem Tod gegenüberstehen und niemand ist da, der hilft, dieses Gefühl ist tatsächlich beängstigend. Ich glaube, jemand hat es auch gesagt, es steht hier auch irgendwo, ja, ich sehe es gar nicht, aber doch hier, Tod und Leid. Wir können ja, und wer das schon mal gemacht hat, der weiß auch, von was ich rede. Wir können ja Menschen in den Tod hinein begleiten. Wir können bei ihnen sein, wir können an ihrem Bett sitzen, wir können ihre Hand halten, wir können sie vielleicht sogar in den Arm nehmen. Und doch ist das Sterben etwas, was wir alleine machen müssen. und was fern von unserem Horizont ist. Wir wissen nicht, wie das sein wird. Wir wissen, was danach kommt. Aber diese Situation dann, in dem Moment, wer da nicht sagt, dass es beängstigend ist, ich glaube, der war noch zu wenig nahe am Tod dran. Der hat noch nicht geschmeckt, wie schrecklich das wirklich sein wird. Was macht Jesus in diesem Moment? Er bittet seine Freunde, steht mir bei. Sie können es nicht, aber er bittet sie. Und ich bin überzeugt, wir sollen unseren Menschen, unseren Mitmenschen beistehen in dieser Not, auch wenn wir es nur zu einem bestimmten kleinen Anteil tun können. Das Zweite, was Jesus macht, er geht dorthin, wo sein Ruheort ist. Dorthin, wo der sichere Platz ist, der beste Platz, um überhaupt zu sein in der Not und in der Krise. Er geht zu seinem Vater. Und er geht auf die Knie vor seinem Gott und bittet, dass das doch anders werden soll, dass es nicht so schrecklich werden muss. Und in dieser Situation wird etwas deutlich davon, wie er mit Gott, mit seinem Vater umgeht. Er demütigt sich unter die mächtige Hand Gottes. Wir lesen das später beim Petrus in seinem Brief. Demütigt euch unter die Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen. Das ist genau dieses Bild gemeint, sich unter Gott zu stellen. Jesus sagt, wäre es nicht möglich, deinen Kelch vorbeigehen zu lassen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist ein demütiges Gebet. Nicht einfach aus der Verantwortung stehlen und sagen, ja, ich weiß nicht, was Gott machen will, dein Wille soll geschehen. Das meine ich nicht. Kann man auch so machen. Aber Jesus weiß eigentlich, was sein Weg ist und er ringt mit dem Vater, ob es nicht einen Ausweg gibt und er merkt dann irgendwann, nein, ich laufe fadengerade auf diese Mauer zu und es wird mich einfach dort an dieser Mauer verschleißen. Patsch. Und trotzdem bleibt er dran und ruft seinen Vater an. In der Angst, da können wir Gott anrufen und er ist da. Das hat Jesus erlebt. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Wer den Bibeltext vor sich hat oder es noch im Kopf hat, schaut doch mal nach, was geschieht, nachdem das Jesus gebetet hat. Etwas unglaublich Krasses. Es erschien ihm ein Engel. Es gibt nicht sehr viele Engelserscheinungen in der Bibel, muss man wissen. Gesundheit. Das ist eine davon. Mitten im Kampf, mitten in der Not, mitten in der Angst, mitten in der Furcht, mitten in dieser beklemmenden Situation öffnet sich der Himmel und es wird etwas spürbar davon, dass es mehr gibt als Leid und Schmerz. Dass es mehr gibt als Menschen, die uns Böses tun wollen. Dass es mehr gibt als das, was wir jetzt gerade nur so vor Augen haben. Und ich möchte euch unglaublich stark ermutigen heute Morgen, wenn ihr in einer Notsituation seid, fangt doch auch an mit Engeln zu rechnen. Gott kann euch auch einen Engel senden in eure Not, in eure Angst, in eure Sorge hinein. Und dann passiert noch etwas, was noch viel seltsamer und viel krasser ist, zumindest für mich. Wie geht die Geschichte weiter nach der Engelserscheinung? Ja, er hat ihn gestärkt. Und wie geht es dann weiter? Wolf, du hast jetzt genug gesagt. Wir geben den Leuten ein bisschen Platz noch. Hä? Wie in der Bibelgespräche jeweils. Ja, wie geht es weiter? Er betete noch heftiger. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, ob euch das bewusst ist. Jesus wurde von den Engeln gestärkt oder von dem Engel gestärkt, aber es war nicht vorbei. Manchmal denken wir, ja, wenn Gott nur eingreift, dann wird alles gerade sofort gut. Und diese Stelle zeigt uns etwas anderes. Man wird gestärkt zum Kampf, zum Dranbleiben. Man wird nicht gestärkt, damit man nachher sagen kann, ja gut, dann lassen wir es jetzt halt einfach mal ein bisschen ruhiger angehen, lassen wir es an uns vorbeigehen. Nein. Er kämpft weiter und es ist noch heftiger, noch schlimmer, noch krasser, was er innerlich erlebt. Blutschwitzen war das Thema vorhin. Es ist noch eine Stufe intensiver. Wenn man gestärkt wird oder wenn Gott in ein Leben eingreift, wenn Gott sich uns offenbart, heißt das nicht, dass einfach alles gut ist, sondern vielleicht ist es auch nur so dieser Moment, wo er kommt und uns schnell wieder über Wasser hält, damit wir wieder atmen können. Könnt ihr das verstehen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht eine illusorische Vorstellung von Gott haben, dass wir diese Sprüche, die mich in den meisten Fernsehsendungen oder Filmen am meisten nerven, oder es wird wieder alles gut. Wie wenn das jemals überhaupt denkbar wäre. Nein, es wird nicht gut. Es wird zumindest nicht mehr so, wie es früher war. Und je schneller wir das akzeptieren, desto schneller können wir auch vorwärts gehen. Manchmal müssen wir Dinge auch einfach aushalten. Und wir werden gestärkt, um es auszuhalten. Wir werden festgehalten von unserem Gott mitten im Feuer, mitten im Leid, mitten im Schmerz, mitten in der Trauer, im Verlust, in der Not, mittendrin. Aber er nimmt uns nicht gleich sofort immer alles weg. Das machen wir Eltern oder wir Großeltern bei unseren Kindern oder alle Probleme aus dem Weg räumen. Ich möchte euch ermutigen, macht das nicht. Sie sollen doch wachsen und stark werden und Erfahrungen machen. Oder wollt ihr es ein Leben lang tun? Ich habe mal jemandem gesagt, der war Praktikant bei mir in der Gemeinde. Und wir waren in einem fremden Raum, hatten dort immer Gottesdienst, musste alles immer gerichtet und gestellt, also alle Stühle gestellt werden. Und dann hat er mich angerufen und mir gesagt, du, der es machen muss, der hat es vergessen am Samstag. Da habe ich gesagt, ja, dann schauen wir dann am Sonntag. Ja, nein, ich gehe hin und ich mache es. Da habe ich gesagt, du kannst es schon machen, machst du es dann immer. Für die nächsten 3 Monate, wo du das Praktikum machst. Meine Haltung ist, wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Vielleicht kommt es ihm ja um 12 Uhr nachts noch in den Sinn und dann macht er es. Und sonst geben wir am Sonntagmorgen Vollgas und helfen alle zusammen, dass es in Ordnung kommt. Aber wenn wir alle Probleme immer auf die Seite räumen, bevor sie da sind, dann macht uns das nur müde und unzufrieden. Also mich zumindest macht es müde und unzufrieden. Ich merke dann, ach, niemand sieht, was ich alles immer mache. Und darum einfach mal stehen lassen. Ich weiß noch, früher habe ich mich so genervt, wenn fremde Leute auf unsere Parkplätze parkiert haben. In Hinwil oder in Geis, wir hatten in Hinwil etwa gleich viel wie hier. Und dann irgendwann habe ich mir geschnallt, ich bin da nicht der Einzige, der sich aufregt. Einmal hat mir jemand von der Baukommission gesagt, ja, weißt du, André, ja, das ist kein Problem. Ich habe gesagt, komm, wir machen hier was, eine Schranke und so und Absperrungen. Nein, das braucht es nicht. Da habe ich gesagt, für mich gedacht, ja nun gut, ich habe ja eine Garage. Wenn es für euch nicht wichtig ist, warum soll ich mich aufreiben an etwas, was anderen Leuten nicht wichtig ist? Also wir können nicht alles aus dem Weg räumen und Gott macht das auch nicht. Manchmal lässt er uns einfach auch unten durchgehen. Weil wir nur dann, wenn wir unten durch sind, auch oben ankommen. Jesus Christus hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz und wurde erhoben in alle Höhe. Das ist der Weg, oder das ist der Christenweg, den wir gehen. Vor einigen Jahren hatten wir eine Pastorengruppe und wir mussten uns einmal im Monat treffen, um ein bisschen auszutauschen. Aber wir überlegt, ja, was machen wir? Und dann hat jemand gesagt, komm, wir lesen ein Buch zusammen. Und da haben wir ein Buch gelesen von Magnus Malm, vielleicht kennt das jemand, Gott braucht keine Helden. Und ich finde den Titel einfach schon super, weil ich mich da wahnsinnig gut damit identifizieren kann. Gott braucht keine Helden. Es genügt, und das ist so ein bisschen die Aussage in diesem Buch, es genügt, wenn du an seiner Seite bleibst. Es genügt, wenn du an ihm bleibst. Du musst nicht alles überwinden. Du musst nicht überall stark sein. Du musst kein Held sein. Es genügt, wenn du einen Herrn hast, der heldenhaft am Kreuz für dich gesiegt hat und in der Auferstehung das Heil Gottes sichtbar gemacht hat. Das genügt vollkommen. Darum ist das Evangelium so wunderbar. Du musst nicht stark sein. Du kannst voll, ich sage es mal ein bisschen übertrieben krass, du kannst voll der Versager sein und Gott sagt, ich werde mit dir schon fertig. Und zwar nicht so, wie das unsere Väter oder unsere Lehrer früher sagen, mit dir werde ich schon noch fertig, sondern er kriegt uns dahin, dass wir genau die Personen sind, die er immer schon geplant hat. Wir müssen uns nicht selbst verbessern, sondern wir können ihn machen lassen. Und genau in solchen schwierigen Situationen, in Zeiten der Not und Angst, geschieht auch das. Und vielleicht lernen wir ja von Jesus und lernen, wie er in dieser Situation damit umgegangen ist. Er hat seine Not und seine Angst und seine Furcht zum Vater gebracht. Auch wenn es nicht so war, dass alles gleich auf der Seite war, blieb er doch dort vor seinem Gott und brach das Vertrauen nicht auf, sondern sagte, ich bleibe an deiner Stelle, ich gehe deinen Weg. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Was du für mich planst, ob ich es verstehe oder nicht, das ist richtig und gut so. Das können wir lernen in der Stille vor Gott auf den Knien. Mal einfach Stille halten, so wie Jesus im Garten Gethsemane Stille gehalten hat. Und vielleicht kommt dann auch ein Engel und legt, wenn du auf den Knien bist, seine Hand auf deine Schulter. Vielleicht kommt auch der Herr selbst und legt seine Hand auf deine Schulter und sagt, sei nur getrost, ich bin ja da. Und letztendlich braucht es nichts anderes als einfach immer wieder dieses Umkehren in diese Geborgenheit Gottes, in den Schutz Gottes, in diesen Ort des Vertrauens. Es braucht nichts anderes, als immer wieder zu sagen, Herr, mit all meiner Kraft kann ich die Situation nicht ändern, aber ich gebe sie in deine Hand. Ich lege sie vor dir nieder. Ich gebe mich selbst mit allem, was ich bin, in deine Hand. Ja, ich will dir vertrauen, auch mitten im Sturm, auch mitten in den Situationen, die ich nicht verstehe. Ich komme zum Schluss. Furcht ist etwas Gutes. Sie schützt uns vor Torheit. Es ist gut, zum Beispiel, wenn man Angst hat, wenn man von zu hoch oben herunterspringen will. Weil es gibt einen kritischen Punkt, wo es die Knochen nicht mehr mitmachen. Dann ist es besser, man bleibt oben und lässt sich von der Feuerwehr retten, als dass man runterspringt. Furcht ist etwas Gutes, weil es uns schützt. Angst ist etwas, was uns beklemmt und was wir vielleicht lieber nicht hätten, aber auch das gehört zu uns. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Und ich möchte dir Mut machen, dass du in deiner Angst mit Engeln rechnen lernst. Dass du in deiner Angst immer wieder auch aufschaust und fragst, Gott, was möchtest du in dieser Situation mir schenken? Was möchtest du mir geben? Vielleicht musst du dazu auch loslassen, was du eigentlich willst. Jesus musste loslassen, was er wollte. Er wollte nicht den Weg des Leidens gehen. Er musste es loslassen. Und er hielt dafür diese Stärkung der Engel, dieses wunderbare Dasein Gottes. Ich hatte vor einigen, anderthalb Jahren, ich denke es war an einem Tag, an dem wir keinen Gottesdienst hatten, ich glaube um Weihnachten rum, habe ich eine Predigt gehört eines Pastors. Ich kenne Leute, die dort gehen, dachte, schau mal dort rein, haben wir sie uns live reingestreamt und der hat gesagt, wenn du Angst hast, dann sündigst du. Denn in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Und das ist ein Gebot. Also wenn du dich fürchtest, dann übertrittst du Gottes Gebot. Und eben wenn ich das darüber nachdenke, so ein Käse, so ein Schießtrack. Richtig gehend Käse ist das. Was denkt ihr, warum steht in der Bibel so oft, dass wir uns nicht fürchten sollen? Ich möchte es euch erklären an einem Beispiel, das ich jetzt hautnah erlebe. Wir haben einen Ferienhund bei uns. Er ist etwa 7 Monate alt und ist sich noch nicht ganz gewohnt, so richtig zu gehorchen, wie ich mir das wünschen würde für einen Hund. Was mache ich? Ich sage ihm immer wieder das Gleiche. Ich sage, komm Fuß, und er bleibt eine Schnauzlänge hinten dran. Und ich ziehe ihn, also ziehe nach vorne, ich locke ihn nach vorne, manchmal auch mit einem Frohlick, und sage, jetzt ist gut Fuß. Und dann laufen wir wieder und er bleibt zurück, sage wieder Fuß. Warum sage ich ihm immer das Gleiche? Ja, damit er es lernt. Warum sagt uns Gott immer wieder, fürchte dich nicht? Nicht, damit wir damit unter Druck kommen, weil wir plötzlich Angst haben und denken, jetzt habe ich Gottes Gebot übertreten, sondern um uns zu sagen, ich bin doch da. Hab keine Angst. Ich bin in deiner Nähe. Ich bin doch da und du kannst mir vertrauen. Auch wenn es dir aus den Händen glitscht, alles, dein Leben, deine Sicherheit, deine Gesundheit, deine Kraft, ich bin doch da, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit und ich lasse nicht los. Gott sagt dir, fürchte dich nicht, nicht als Befehl, sondern als Einladung, zu vertrauen, ihm wieder nahe zu kommen. Und vielleicht möchtest du das genau heute Morgen tun und wieder neu sagen, ich will Gott neu vertrauen, ich will neu mich in diesen Schutzraum Gottes hineinbegeben. Ich will wieder neu meine Angst loslassen, meine Sorgen, meine Nöte loslassen und Gott das Vertrauen aussprechen. Dann tue es und lass dich segnen. Wir haben nachher wieder das Gebet nach dem Gottesdienst. Du kannst dich segnen lassen, du kannst für dich beten lassen, du kannst etwas ablegen, was du ablegen willst und wir werden den Schutzraum Gottes über dir wieder neu aufrichten und dir zusprechen, dass du als Kind Gottes ihm wirklich vertrauen kannst.